Liebe Gemeinde, wir schreiben das Jahr 2012. Wenn man den Mayas glaubt, dann sollte mit diesem Jahr die Welt untergehen. So wie schon im Jahr 2000. Vielleicht erinnern Sie sich, dass dort die Chaosprophetien sich beinahe überschlugen. Damals packte auch mich die Angst, dass viele ältere Computer wie der meine den Wechsel in das neue Jahrtausend nicht verkraften könnten und einen flächendeckenden digitalen Blackout verursachen. Das Weltende blieb aus. Es ist erst Mitte November und ich will den Mund nicht zu voll nehmen, aber gut möglich ist es, dass wahrscheinlich auch in diesem Jahr das Weltende nicht kommt. Mit großer Sicherheit hingegen kann man sagen, dass das Thema auch in den nächsten Jahren wieder verfilmt werden wird und Stoff für Hollywood und Blockbuster wie 2012 oder Armageddon, das jüngste Gericht, bieten wird. In diesen Filmen entkommt die Welt nur knapp einer Katastrophe und nur durch den selbstlosen Einsatz amerikanischer Spezialkräfte kann sie mit einem blauen Auge gerettet werden. Das Ende der Welt beschäftigt die Welt, doch nicht nur sie, auch wir Christen denken daran und glauben daran jeden Sonntag, wenn wir bekennen, dass Jesus Christus wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Ist dieser Glaube dasselbe wie die Weltuntergangsprophetien oder die Endzeitfilme? Jedes Jahr am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres, also heute, setzen wir uns mit dem Weltgericht im Gottesdienst auseinander. Sie haben es schon im Wochenspruch gehört, in der Epistellesung von Paulus, dass die ganze Schöpfung das Ende der Welt herbeisehnt, in dem Evangelium, dass Jesus als Menschensohn die Menschen wie Schafe und Böcke voneinander trennen wird und auch in dem Predigttext. Aber hören Sie selbst. Ich lese aus Offenbarung 2, die Verse 8 bis 11. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich, und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Ein kurzer Brief, den der Seher Johannes an die Gemeinde in Smyrna schreibt. Einer von 7 Briefen, den wir am Anfang der Offenbarung finden, den Johannes an die Gemeinden in Kleinasien wahrscheinlich am Ende des 1. Jahrhunderts schreibt. Die meisten Christen, die Jesus von Nazareth noch persönlich kannten oder denen der Auferstandene begegnet ist, leben mittlerweile nicht mehr. Ihre Hoffnung, dass Jesus noch zu ihren Lebzeiten wiederkommen würde, wurde enttäuscht. Jetzt fragen sich die Enkel jener Apostel, was denn nun dran ist an diesem Glauben, den ihre Großeltern und Eltern hatten. Ist es bloß eine leere Hoffnung gewesen auf die Wiederkunft Christi, eine billige Vertröstung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag? Smyrna, das war eine der wohlhabendsten und, wie man sagt, auch prächtigsten Städte der damaligen Welt. Eine wichtige Hafenstadt im Westen der Türkei. Davon ist allerdings in der Gemeinde selber nicht sehr viel zu spüren, denn sie ist arm, wie Johannes weiß. In jener Zeit kamen die Kaiser auf den Gedanken, sich nicht nur als Gottes Söhne zu beschreiben, sondern sich auch als Götter anbeten zu lassen. Für die meisten Menschen war das kein Problem, denn man betete ja eh zu mehreren Göttern und da macht es keinen Unterschied, noch das eine Mal mehr einen Kniefall zu machen. Schließlich macht es jeder so und es gehört zum guten Ton. Nur die Christen machten nicht mit. Deshalb waren sie in Bedrängnis, wie Johannes schreibt. Vielleicht hätten sich die armen und bedrängten Christen nun gefreut, wenn Johannes ihnen verheißen hätte, dass Jesus in Kürze wiederkommen wird, dass er in seiner ganzen Herrlichkeit vom Himmel herabsteigt, begleitet von Meteoriten, von Feuerstürmen, von einem riesigen Engelheer, wenn Jesus angekündigt hätte, dass die Reichen endlich zur Rechenschaft gezogen werden und alle Götzendiener bestraft werden, wenn endlich Gerechtigkeit einkehrt. Wenn die Christen nicht wie die Deppen dastehen, sondern sich endlich zeigt, dass sie die Sieger sind. Wenn sich endlich auszahlt, dass sie treu an Jesus geglaubt haben. Das und mehr hätte Johannes schreiben können. Stattdessen sagt er, fürchtet euch nicht vor dem, was ihr leiden werdet. Ein Satz, der zunächst so wirkt wie ein Schlag ins Gesicht. Denn würde ich in Armut und Bedrängnis sein, so würde ich doch hoffen, dass Gott mir aufhilft aus meiner Armut. Würde ich krank sein, dann würde ich hoffen, dass er mich gesund macht. Wenn ich hungrig bin, würde ich hoffen, dass er mir was zu essen gibt und dass er mir einen Ausweg zeigt, wenn für mich alles ausweglos scheint. Und was für einen Ausweg bietet Johannes der Gemeinde an? Der Teufel wird euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Super, Jesus, Gefängnis. Wer wollte da nicht schon immer mal hingehen? Kein Problem. Einen tröstlichen Satz kann man sich wahrlich anders vorstellen. Wäre es denn nicht angebrachter, wenn Gott hier einfach mal mit seinen Muskeln spielt, wenn er sich zeigt als der mächtige Weltenrichter, der Gerechtigkeit schafft? Szenenwechsel. Es ist Nacht. Schon unendlich lang. In diesem dunklen Garten. Wir sind müde, erschöpft. Nur der Vollmond scheint. Spannung liegt in der Luft und doch fallen die Augen zu. Wir kämpfen dagegen, immer wieder. Still ist es, bis auf dieses eine Gebet, das man immer wieder hört. Papa, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst, geschehe. Unsere Augen fallen zu, der Schlaf reißt uns weg. Als wir erwachen, sehen wir, wie dieser junge Mann gerade abgeführt wird, als Gefangener, getreten, geschlagen. Er wird verurteilt, wird hingerichtet, er stirbt. Einen langsamen, einen schmerzhaften Tod. Er schreit und jammert, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist dieser Mann, von dem Johannes der Gemeinde schreibt. Es ist dieser Mann, dieser Gott, der sagt, fürchte dich nicht vor deinem Leid. Der Einzige, der nicht hätte sterben müssen, der den Tod hätte umgehen können, sagt, sei getreu bis an den Tod. Was ist das für ein Weltenrichter, der sich selbst von der Welt verurteilen lässt, der denen, die an ihn glauben, nicht den Himmel auf Erden verheißt, sondern sagt, dass sie das Kreuz auf sich nehmen sollen, wenn sie ihm nachfolgen. Ein Weltenrichter, der selbst das Todesurteil stirbt, bevor er ein eigenes Urteil spricht. Ein Richter, der nicht auf seine Unschuld beharrt, sondern die Schuld der Welt auf sich nimmt. Ein König, dem die Dornenkrone aufgesetzt wird und der der Gemeinde verspricht, die Krone des Lebens geben zu wollen. Es ist ein geheimnisvoller Richter, dieser Jesus Christus. Aber kann das ein gerechter Richter sein, der zulässt, dass seine Gemeinde ungerechterweise ins Gefängnis kommt? Szenenwechsel. Es war ein strahlend blauer Himmel. Die Sonne lachte. Und die Menschen, sie lachten auch, als ein alter Mann auf einem trockenen Land ein großes Schiff baute. Er lud die Menschen in sein Schiff ein. Aber sie haben nur gelacht und ihre Köpfe geschüttelt. Dann begann es zu regnen. Der alte Mann und seine Familie gingen in den großen Kasten und Gott schloss hinter ihnen zu. Die Menschen standen dabei und lachten. Sie sagten, der arme alte Mann, nun sitzt er in dem dunklen Schiff wie in einem Gefängnis eingesperrt. Der arme alte Mann, er kann die Sonne nicht mehr sehen. Der arme alte Mann, er kann nicht mehr hören, sein Haus nicht mehr betreten, sich an den Blumen und Festen nicht mehr freuen, die Wege nicht mehr gehen und seine Felder nicht mehr abernten. Der arme alte Mann ist ausgeschlossen von dem Leben, von allem Schönen. Seine Freiheit hat er verloren und ist eingeschlossen in dem dunklen Kasten mit all den vielen stinkenden Tieren. Der Regen wurde stärker und mehr. Er hörte gar nicht mehr auf. Das Wasser, es wurde zur Flut und schwemmte das ganze Leben hinweg. Das Lachen formte sich zum Schrei der Angst und der Spott wich tiefer Verzweiflung. Der alte Mann aber war gar nicht ausgeschlossen von dem Leben, sondern er war eingeschlossen in die Bewahrung. Noah schaukelte dem Leben entgegen. Gott hat hinter ihm abgeschlossen, aber nicht um ihn aus dem Leben auszuschließen, sondern um ihn in seiner Barmherzigkeit einzuschließen. Das Schiff war ein Gefängnis, aber eines, das ihm das neue Leben schenkte. Ein Leid, aber ein Leid, das es wert war, erlitten zu werden. Ein geheimnisvoller Richter, dieser Jesus Christus. Er sagt von sich, ich bin der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Dreimal sagt Jesus diesen Satz in dem Buch der Offenbarung. Er sagt ihn im ersten Kapitel, er sagt ihn im letzten Kapitel und in unserem Predigttext. Aber was bedeutet es, ich bin der Erste und der Letzte? Das bedeutet einmal, dass Gott ein absoluter Anfänger ist. Er war der Erste, er war da, als noch nichts da war, und alles, was ist, hat er möglich gemacht. Deshalb ist ihm auch nichts unmöglich. Er kann selbst die schlimmste Schuld vergeben. Er kann selbst die tödlichste Sucht durchbrechen. Er wird nicht müde, im Leben immer wieder einen Neuanfang anzubieten. Wenn Menschen gedachten, es böse zu machen, dann kann er trotzdem ein gutes Ziel durchsetzen. Selbst der Tod kann ihn nicht daran hindern, denn er war der, der tot war und ist lebendig geworden, der Anfänger. Zum anderen ist Gott das Letzte. Er setzt den Schlusspunkt. Er, nur er, hat das letzte Wort. Wenn dich alle verlassen haben, dann kannst du wissen, dass einer noch da ist, nämlich Gott, er geht zuletzt. Gott sprach als Erstes, es werde Licht. Und er ist auch der Letzte, der das Licht ausknipst. Der Letzte. Doch zwischen Anfang und Ende, da bleibt dieser Richter geheimnisvoll. Ein Richter, der sich nicht nur von Menschen verurteilen lässt, sondern dabei auch geduldig Gottes Gericht über die Menschen erträgt. Ein Richter, der so groß ist und sich dabei doch so klein macht. Welches Urteil wird dieser Richter wohl sprechen, wenn er auf dem Richterstuhl sitzt? Was auch immer er sagen wird, zu mir, zu uns oder zu den Menschen dieser Welt, wann immer er sein Urteil ausspricht, das vielleicht schon längst gefällt ist, eines wissen wir schon heute, dass es derjenige spricht, der damals wie heute sagt, fürchte dich nicht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.